Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, die meisten haben gut geschlafen nach dem Spiel gestern. Das musste ich jetzt mal erwähnen. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Griechen hier haben. Und wenn, ihr könnt gerne jetzt für die Deutschen sein. Der Alltag ist für mich nicht trennbar mit dem Glauben. Das gehört für mich zusammen. Deswegen ist es auch möglich, Sachen hier beim Namen zu nennen. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die damit zu tun hat, dass ja die meisten Jugendlichen und Teenager ab Montag nach Frankreich fahren und die Eltern deswegen alleine hier sind. Und das hat ja was Gutes. Da haben endlich die Eltern mal ein bisschen Zeit für sich, für ihre Beziehung und mal ein bisschen etwas entweder auffrischen zu lassen oder neu zu beleben, mal ganz ohne die Kids. Und all diejenigen, die ihre Kids nicht wegschicken, vielleicht hört ihr trotzdem hin. Oder all diejenigen, die keine Kinder haben, ist es auch etwas für euch. Ich glaube, Beziehungen, wenn wir nicht wie Paulus sind, betreffen jeden von uns. Paulus war ja derjenige, der gesagt hat, naja, am liebsten wären alle so wie ich und jeder Single, dann würden mehr Menschen erreicht werden, aber lasst bloß die Finger davon weg, wenn ihr es nicht hinkriegt. Und wenn jemand von euch ein Paulus sein will, dann kann er gerne jetzt weghören. Aber ich glaube, trotzdem sind hier einige Punkte in der Predigt und ich habe sie der Lehreffekt genannt. Weshalb, darauf werdet ihr vielleicht gleich noch kommen, wo ihr sagt, das kann mich vielleicht trotzdem ansprechen. Da hat Gott mir auch was zu sagen. In unserer Gesellschaft ist es ja oft so, dass Menschen nur dann etwas zu einem Thema sagen dürfen, wenn es sie auch betrifft. Dementsprechend dürfte ich eigentlich etwas zu Beziehungen sagen, aber nicht zu einer Ehe. Ihr kennt mich ja ein wenig. Ich halte mich nicht so an diese gesellschaftlichen Vorgaben und sehe mich jetzt hier auch eher in der Rolle des Pastors und sage mir, dieses Thema ist mir wichtig. Beziehungen, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich über dieses Thema hier sprechen soll. Das ist ein Thema, wo ich merke, bei jedem von uns ist es nicht so eine Sache, die einfach so läuft. Und wo es manchmal auch wichtig ist, sich an Werte und Maßstäbe zu orientieren, die Gott uns mitgegeben hat. Der Lehreffekt, die Geschichte, um die es heute gehen wird, die findet ihr in 1. Mose Kapitel 29. Es wird heute um die Liebesgeschichte zwischen Jakob und Rahel gehen. Jakob ist der Sohn von Isaak und der Enkel von Abraham. Aus Jakob entspringt später das Volk Israel. Er selbst bekommt später den Namen Israel, Gotteskämpfer. Und Rahel hat er an einem Brunnen kennengelernt. Brunnen, das waren damals die heutigen sozialen Netzwerke. Man traf sich dort unter dem angeblichen Vorwand, geschäftlich da zu sein, oder man meinte, etwas sagen zu können und sich überall einbringen zu können, Statusmitteilungen abzugeben, kurze Nachrichten zu machen. Aber eigentlich war jedem bewusst, eigentlich war man da, um zu baggern. Um zu baggern, die Partnerin zu suchen, zu gucken, was so auf dem Markt ist, sich gegenseitig anzuchatten, zu verlinken, die Profilbilder abzuchecken und zu schauen, wer könnte die oder der nächste mögliche Partner sein. Dates gingen da immer ganz schnell, da kam man fast sofort zur Hochzeit. Das dauert heutzutage also ein bisschen länger, aber die Brunnen damals waren unsere sozialen Netzwerke oder sind unsere sozialen Netzwerke heute. Der Jakob hat dort dann Rahel kennengelernt, sie gesehen. Was er nicht bemerkte, war, dass er nicht sehen konnte, das gab es damals noch nicht, diese Funktion des Verlinkens, dass Rahel mit Laban verlinkt war. Laban, das ist ihr Vater, und Laban ist auch ein sehr guter Freund seines Vaters gewesen, weil sie sich beide kennengelernt hatten, als sie auf Partnersuche waren. Und dieser Laban, der war auch nicht so ohne. Das bemerkte dann aber Jakob auch erst viel später. Es war also so, dass Jakob einfach nur verschossen war in Rahel Und ihm nun die Info, die er dann irgendwann bekam, dass Laban Rahels Vater ist, ganz egal war. Also versuchte er einen Weg zu finden, um möglichst in ihrer Nähe zu sein und arbeitete für Laban einen Monat. Und irgendwann kam dann Laban auf ihn zu und sagte, du musst auch einen Lohn für deine Arbeit haben. Du kannst ja hier nicht umsonst arbeiten. Also was wünschst du dir? Jakob hat also kurz überlegt, ja, was könnte ich mir denn wünschen? Schenk mir doch deine Tochter zur Frau. Ein guter Wunsch. Also ich weiß nicht, ob ihr so direkt gewesen wärt. Also er hat da kein Blatt vom Mund genommen und hat gesagt, ich will deine Tochter Rahel. Laban hat sich gedacht, du, bei mir im Land ist es aber Sitte, dass nicht die jüngere Tochter vor der älteren verheiratet wird und ich habe da noch eine ältere Tochter. Und Jakob meinte, ich arbeite auch 7 Jahre für dich, für die Hand meiner zukünftigen Rahel. Darauf ließ sich Laban ein. Laban hat gesagt, okay, das ist in Ordnung, das machen wir. Jakob sah zwar nicht das Funkeln in Labans Augen, das ist so ein kleiner Hintergedanke gewesen, wenn man die Geschichte weiterliest. Und ich möchte mal hier auf den Punkt kommen und die ganz lange Geschichte kurz machen. Nach diesen 7 Jahren kam die Hochzeit. Wir fangen jetzt also dort an, wo die meisten Rosamünder Pilcher-Filme aufhören, bei der Hochzeit. Die Hochzeit kam und die Braut, komplett verschleiert, wurde in der Hochzeitsnacht von Laban, von ihrem Vater, in das Hochzeitsgemach, in das Brautgemach hineingeführt. Und Jakob schlief mit seiner Braut und am nächsten Morgen sah er dann, dass es leer war. Das ist der Lea-Effekt. Ich weiß nicht, vielleicht können sich da manche hineinfühlen, dass man plötzlich denkt, das muss jetzt ein großes Missverständnis sein. Das kann doch nicht die richtige sein. Bei manchen kommt das etwas später. Ich karikiere das jetzt hier, weil die Geschichte ist ziemlich brisant. Jakob geht sofort zu Laban und ist enttäuscht und sagt, Laban, warum hast du mir das angetan? Warum hast du mich betrogen? Warum machst du das? Er wusste genau, was das bedeutet. Er konnte sich jetzt nicht einfach so von ihr trennen, das war nun seine Frau. Und Laban bot ihm an, diene noch weitere 7 Jahre für mich und ich gebe dir die andere auch dazu. So waren die Sitten damals und Jakob ging einfach wieder drauf ein. Aber der Kern der Geschichte ist jetzt nicht, wenn man so oberflächlich betrachtet draufschaut, wenn ich irgendwann mal aufwache und meine, das ist hier ein großes Missverständnis, das neben mir kann gar nicht meine Frau sein oder umgekehrt, das kann gar nicht mein Mann sein, der passt gar nicht zu mir, das ist nicht die Person, die ich liebe, dann ist die Konsequenz jetzt nicht Schluss machen und den nächsten Partner suchen. Weil wir sehen hier, dass es um eine viel tiefere Ebene geht. Jakob ringt hier mit sich selbst, mit seiner Leidenschaft zu Rahel und mit Gott. Es steht in Vers 20, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre, das sind jetzt noch die ersten 7 Jahre, und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Es kam ihm vor, als wären es 7 Tage. Also ich weiß nicht, wer von euch jetzt noch verliebt ist. Ihr könnt das so ein bisschen daran messen. Wenn ihr zum Beispiel mit eurer Frau oder eurer Freundin im Kino seid, ihr zuliebe, und das Gefühl habt, dieser 2-Stunden-Film ist so lang wie 2 Jahre, dann ist das genau das Gegenteil von Jakob. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen deutlich. Also wenn ihr das Gefühl habt bei Sex in the City oder irgend so ein Titanic-Film, oh, wann ist der zu Ende? Dann könnte etwas von diesem Fünkchen alles für sie verloren gegangen sein. Er war einfach nur glücklich, bei ihr zu sein. Er diente und liebte 7 Jahre. Er diente 7 Jahre. Er arbeitete, er rackerte, er tat etwas. In der Zeitschrift Psychologie heute wird in einer Studie deutlich gemacht, was so der Unterschied zwischen Arbeit und Beziehung ist. wie wir in unserer Gesellschaft da so rangehen. Wir sagen, in der Arbeit, da muss ich mich richtig reinhängen, da muss ich mich engagieren, da muss ich was für tun. Aber in der Beziehung, das muss laufen, das muss passen. Ich muss nur die richtige Wahl treffen und dann muss es seinen Weg gehen. Ich glaube, da liegt ein Riesenmissverständnis vor. Jeder kennt dieses Wort, Beziehung ist auch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber was genau es damit auf sich hat, das kann man hier an diesem Jakob sehr deutlich sehen. 7 Jahre. Und als er gemerkt hat, die haben eigentlich gar nichts gebracht, er hat nicht das bekommen, was er wollte, die Frau, die er geliebt hat, für die er gearbeitet hat. Wie hat er da reagiert? Es heißt, dass er in den folgenden 7 Jahren sie noch mehr liebte. Sie noch mehr für sie diente. Er schmiss also nochmal 7 Jahre dran, obwohl er dachte, hier liegt ein Missverständnis vor. Das kann es doch nicht sein. Ich bin davon überzeugt, dass jede Beziehung mal an diesen Punkt kommen kann. An diesem Punkt, ich glaube, wir passen vielleicht doch nicht zusammen. Egal, ob es jetzt ganz sachlich und ruhig ist oder mit einem heftigen Streit. Ich glaube, diese verflixten 7 Jahre, von denen man oft so spricht, die sind real. Viele erzählen davon, viele haben es erlebt und ich will die Beziehung sehen, die keinen Stress hatte. Die Beziehung sehen, wo nicht beide mal weglaufen wollten in 2 verschiedene Richtungen und wo man gesagt hat, das kann nicht sein. Ab zur nächsten und ich glaube, eintüten und vergessen. Jakob schmiss weitere 7 Jahre dran. Für mich ist das so der erste Punkt, den ich nicht bei ihm begreife. Ja, überhaupt diese Kultur, dieses Verständnis, 2 Frauen danach haben zu wollen, oder für ihn war es ja gezwungenermaßen, Hauptsache er bekam dann irgendwann Rahel, die eigentliche, die er liebte. Mit der Kultur hat diese Geschichte heute nichts mehr zu tun. Aber mit den Werten, die da drin steckt, mit dem, was die Botschaft uns von einer Beziehung, wie sie gelingen kann, sagen möchte. Ich weiß nicht, es gibt ja so einige Beziehungsratgeber, wer von euch sowas schon mal in die Hand genommen hat. Männer sind da ja eher manchmal ein bisschen faul drin, Frauen lesen manchmal das zuhauf. Ich möchte heute mal so 4 Worte aus der Bibel, die mit dieser Geschichte zu tun haben, indirekt, weil sie aus dem Neuen Testament sind, hier als Wertemaßstab anführen. Der erste steht in Philipper Kapitel 2, Vers 3. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wir haben ja oft so das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft von Gleichberechtigung reden. Aber hier baut dieser Text etwas auf, was überhaupt nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat. Hier wird davon gesprochen, dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Nicht dieses Nebeneinanderstellen, sondern den anderen erheben. Den anderen höher achten als sich selbst. Nicht auf Augenlinie mit ihm gucken, aber auch nicht von oben herab, sondern ich heb ihn hoch. Nicht er selbst hebt sich hoch. Das hat sehr viel mit Respekt in Worten, Taten, Gesten, Blicken, in allen Dingen zu tun, die wir so uns so vorstellen. Und dann gibt es eben auch Sachen, die eben nicht gehen. Es gibt Sachen, die nicht gehen, wenn einer den anderen höher achtet als sich selbst. Da ist ein bestimmtes Vokabular eben absolut tabu. Das geht nicht. Wer seinen Partner beleidigt, der beleidigt letztendlich damit auch Gott. Weil sein Partner ein anvertrautes Geschenk ist von Gott. Und ich weiß, dass wir jetzt wahrscheinlich alle uns schuldig fühlen, weil wir es auch sind. Ich glaube, jeder hat schon mal seinen Partner beleidigt. Ich glaube, jedem ist schon mal etwas über die Lippe gerutscht, wo wir gesagt haben uns selbst danach, hätte ich das mal lieber gelassen. Aber jeder weiß auch, diese Worte kann man nicht mehr zurückholen. Man kann da nicht sagen, das war ja gar nicht so gemeint, das war nur ein Witz. Das war kein Witz. Das waren Worte, die haben getroffen. Sie waren verletzend. Es gibt Sachen, die nicht gehen, weil einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Oder in Epheser 5, Vers 21 steht es genau umgekehrt, einer ordne sich dem anderen unter. Rahel fühlte sich von Jakob geliebt, weil er ihr wissen ließ, du bist es mir wert. Jeden Tag dieser 14 Jahre bist du es wert. Du bist es mir wert. Er hat nicht nur gesprochen, er hat Taten folgen lassen. Und nach seinem Lehreffekt, den wahrscheinlich auch nicht sie kalt gelassen hat, da hat er gezeigt, jetzt brauchst du mich noch mehr als vorher. Jetzt in dieser Krise, da wo wir beide das Gefühl haben, ist das vielleicht das Richtige jetzt? Brauchst du mich noch mehr als vorher? Vielleicht sind manche Beziehungen genau an diesem Punkt, dass euer Partner euch jetzt mehr als vorher braucht. Mehr als in dieser Zeit, wo ihr euch vielleicht kennengelernt habt am Brunnen oder im sozialen Netzwerk oder im Café oder sonst noch wo. Vielleicht braucht euer Partner euch jetzt mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt vorher. Und dann geht es nicht darum, Sachen wieder auf den Tisch zu holen. Das zweite Wort steht in Epheser 4, Vers 32. Vergebt euch gegenseitig, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich glaube, dass es nicht eine Frage davon ist, wie viele Konflikte es in einer Beziehung gibt oder wie schwer sie sind. Die Hauptfrage ist, ob wir so vergeben können, wie Christus uns vergeben hat. Und das meint vollkommen, ganz. Und das meint eben auch, dass wenn mir vergeben wurde, dass es wieder ein Tabu gibt. Und zwar das Tabu, diese Sache kommt nie wieder auf den Tisch. Sie wird nicht wieder hochgeholt bei der nächstmöglichen Gelegenheit, eine Kette von Aneinanderreihungen dem anderen wieder vom Kopf zu werfen, wenn es wieder knallt. Es gibt diese Tabus in Beziehungen, wo man sich gegenseitig verspricht, das geht jetzt nicht mehr. Es ist vergeben. Und vergeben heißt, ab jetzt ist ein Neuanfang. Es geht wieder von vorne los. Es steht nichts mehr zwischen uns. Diese Sache, die einmal zwischen uns stand, ist aus dem Weg geräumt. Sie ist vergraben, sie ist ins Meer geworfen. Egal welches Bild ihr nehmt, sie ist nicht mehr da. Weil das ist die Art, wie Jesus uns vergeben hat. Hier steht, vergebt euch gegenseitig, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und er hat unsere Schuld ins tiefe Meer geworfen und es steht nichts mehr zwischen uns und ihm. Nichts. Es gibt nichts, was uns von seiner Liebe zu ihm trennen könnte. Nichts. Außer diese eigene Entscheidung, dass man nichts mit ihm zu tun haben will, genauso wie in der Partnerschaft. Das ist das Einzige, was dazu führen könnte, dass man nichts mehr miteinander zu tun haben will, wenn man nicht vergeben möchte. Weil man Sachen zwischen sich stehen lässt. Und wer dem anderen alles nachträgt, hat mit der Zeit eine Menge zu schleppen. Das Gepäck wird immer schwerer und es bringt auch nichts, alles unter den Teppich zu kehren. Es gibt auch diese Möglichkeit. Einfach nicht drüber sprechen und wir vergessen es. Nein, vergeben bedeutet, Dinge müssen beim Namen genannt werden. Sie müssen am Anfang, bevor sie vergeben werden, ausgesprochen werden. Da hast du mich verletzt. Das tat mir weh. Oder umgekehrt. Es tut mir so leid. Vergib mir, was ich da getan habe. Es war der größte Fehler. Ich hätte das nicht tun sollen und das darf nie wieder vorkommen. Es gibt ein Büchlein, das heißt Liebende leben von der Vergebung. Ohne Vergebung erstickt die Liebe. Und wenn sie erstickt, dann heißt das auch gleichzeitig, dass die Liebe tot ist. Dass man dann plötzlich das Gefühl hat, wir haben uns auseinandergelebt. Es passt ja einfach nicht mehr. glaube, dass das viel mit Vergebung zu tun hat. Ob Sachen mitgeschleppt werden, stehen bleiben oder immer wieder hochgeholt werden. Die Frage ist nur, wann? Wann soll man vergeben? Und auch da ist die Bibel eindeutig. Sie sagt, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Nicht morgen, nicht in einer Woche soll das geklärt werden. Nicht in einem Monat oder in einem Jahr. Heute. Heute. Noch vor dem Spanienspiel, noch vor dem Augenblick, wo ihr eure Kinder ins Bett bringt. Heute. Wir schieben Sachen so gerne vor uns weg, weil sie auch schwer sind anzusprechen. Es könnte ja alles nur noch schlimmer machen, wenn wir es ansprechen. Es könnte ja dafür führen, dass es dann erst recht explodiert. Aber Gott sagt, schieb es nicht vor dir her. Du brauchst diese Versöhnung. Ihr beide braucht es. Ihr beide lebt davon. In Johannes 13, Vers 34 steht so der dritte Kernsatz. Ihr sollt einander lieben, genauso wie Christus euch geliebt hat. Doch Liebe kostet etwas. Ich meine, sie gibt es nicht umsonst. Sie gibt es wirklich nicht umsonst. Das meine ich jetzt ernst. Liebe kostet etwas. Gottes Liebe zu uns hat Jesu Leben gekostet. Die Liebe von Jakob zu Rahel hat ihm 14 Jahre seines Lebens gekostet, hat ihn Energie und Dienst gekostet, einfach nur Mittel auch zum Zweck. Aber so oft ist es bei uns doch umgekehrt. Wir denken, wenn die Liebe nicht mehr da ist, dann passt es nicht. Die Geschichte von Jakob macht uns aber auch deutlich, erst dadurch, dass ich investiere, wächst die Liebe. Und nicht umgekehrt. Ich investiere und liebe dadurch noch mehr. So steht es später im Schluss von der Geschichte. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche, da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. Und er gab seine Tochter Rahel, seine Magd Bilha, zur Leibmagd. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Er liebte sie mehr als Lea und zwar vor dem Ende der 7 Jahre. Durch den Dienst, den er wieder tat. Das hört sich jetzt so ein bisschen theoretisch an, als wenn das irgendwie machbar wäre, indem man nur rackert und tut und etwas macht. Aber ich glaube, da steckt ein tiefer, wahrer Kern drin. In Epheser Kapitel 5, Vers 25 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Denn er wollte die Gemeinde als Braut in voller Schönheit vor sich sehen. Ich glaube, dass Investitionen sehr viel mit Sehnsucht zu tun haben. Und zwar in allen Bereichen. Ich meine, selbst wenn es materielle Dinge sind, dann sehen wir uns nach einem tollen Auto, nach irgendwelchen Sachen, die uns aber eigentlich gar nichts zurückgeben sollen können. In der Partnerschaft ist es ja so, dass die Unterschiedlichkeit der Partner allein schon durch die Geschlechter von Anfang an gegeben ist. Oft meinen wir vielleicht, dass der Partner so sein muss wie ich. Dass der Partner seine Liebe so ausdrücken muss wie ich. Oder vielleicht auch genauso kommuniziert wie ich. Vielleicht kennt ihr das Buch Die 5 Sprachen der Liebe. Dort werden Wege aufgezeigt und Formen, wo deutlich gemacht wird, jeder von uns hat andere Empfindlichkeiten, überhaupt Liebe wahrzunehmen. Für die einen ist es vielleicht der Weg, wo es einfach nur um Wertschätzung geht, um Worte, die einen aufbauen. Bei anderen sind es Taten. bei anderen Zweisamkeit oder Geschenke, Zärtlichkeit. Es gibt verschiedene Wege, wo plötzlich der Mann merkt, ey, die liebt mich. Oder die Frau, der liebt mich. Und manchmal meint man, weil ich Liebe nur dann wahrnehme, wenn ich Zweisamkeit erfahre, dann muss sie das genauso tun. Und sie hört plötzlich gar nicht mehr, dass ich sie liebe. Oder umgekehrt. Mittlerweile gibt es dieses Buch auch für Männer. Der Verlag hat sich nur nicht getraut, es so zu nennen, weil es heißt nicht fünf Sprachen für Männer, sondern es heißt fünf Sprachen der Liebe für wenig Leser. Ich bin davon überzeugt, das ist für Männer, weil es sehr viel mit Comics ausgestattet ist und das Ganze einfach auf den Punkt bringt, wenig Seiten hat, große Schrift und verständlich ist. Also es lohnt sich auch als Mann, man muss nicht 200-300 Seiten lesen, mal so ein Buch zu nehmen und zu gucken, was es einem zu sagen hat, ob das vielleicht zutrifft oder ob das einfach nur Geschwafel ist. Mein Vater ist so ein Typ, der sagt, ach, diese ganzen Psychogeschichten, das ist alles Blödsinn. Naja, vielleicht gehörst du auch dazu, dass du auch so wie mein Vater denkst. Ich glaube, dass man viel über sich lernen kann, wenn man seinen Horizont erweitert. Und diese vier Schritte, die wir hier gehen, sollen die christliche Horizonterweiterung sein. Denn der letzte Teil, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Ich meine, das Starke an einer Ehe im wahrsten Sinne des Wortes, die Ehe besteht aus, also das Wort, aus drei Buchstaben, dass die christliche Ehe auch aus drei Menschen, Personen, aus drei Personen besteht. Dass Gott mittendrin ist. Dass drei Stricke nicht so schnell reißen. Ich meine, wie oft vergessen wir, Gott mit auf der Rechnung, auf dem Plan, auf dem Zettel zu haben. Ihn als Ratgeber mit herzuholen. Ihn mitzufragen, wenn es uns plötzlich an Kreativität und an Ideen fehlt. Wenn es uns daran fehlt, wirklich zu vergeben oder uns unsere Schuld einzugestehen. Vielleicht beginnt ein Gebet erstmal zwischen mir und Gott alleine, aber noch stärker ist das Gebet, wenn es mir möglich ist, mit meinem Partner zusammen zu beten. Wenn es mir möglich ist, mit Gott zu leben und mit meinem Partner. Alles zu teilen. Sachen vor Gott zu bringen. Aber vielleicht ist eben auch jetzt erstmal der Punkt, Sachen alleine mit Gott zu klären. Überhaupt erstmal einen ersten Schritt zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Fireproof kennt. Ein christlicher Film, bei dem es darum geht, dass ein Feuerwehrmann und seine Frau plötzlich ein Feuer in ihrer Ehe haben. Die Ehe brennt und eigentlich liebt seine Frau ihn nicht mehr, weil sie genau das Problem hat, dass sie denkt, dass er sie nicht liebt. Er nicht kommuniziert, dass er sie liebt, aber er meint, wieso? Er zahlt doch das Haus, das Auto. Ich gehe doch für dich ackern, ich opfer mich doch auf. Und sie wirft ihm vor, wo tust du was für andere? Ich bin Feuerwehrmann, ich gebe den ganzen Tag mein Leben für andere. Und sie reden die ganze Zeit aneinander vorbei und der Kern dieser Beziehungskrise ist wirklich eine Kleinigkeit. Sie reden aneinander vorbei. Und da merken wir, dass Kleinigkeiten zu den größten Hindernissen werden können, wenn wir diese Mauern nicht aus dem Weg räumen, wenn wir Sachen immer wieder vorholen und unsere Tabus brechen, dass es bestimmte Sachen in einer Ehe gibt, die es eben nicht geben darf. Und wenn es sie gibt, dass die Vergebung notwendig ist. Und nicht, dass unter den Teppich kehren oder einfach nur vergessen oder einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, so, ich glaube, das ist ein großes Missverständnis mit uns beiden. Ich glaube, du bist die Falsche. Meinte, ich hätte da eine andere vor ein paar Jahren geheiratet. In diesem Film bekommt er dann von seinem Vater ein Buch, ein 40 Tage lang Gebetsbuch. Und an jedem dieser Tage bekommt er einen Tipp, dass er einfach etwas machen soll. Manchmal mit seiner Frau, dass er einfach mal das Geschirr waschen soll. Manchmal mit sich selbst, dass er ihr einfach mal was vergeben soll oder sich auf die Zunge beißen soll. wenn er am liebsten etwas sagen würde. Und er soll das 40 Tage lang durchgehen. Und nach den 20 Tagen, nach den ersten 20 Tagen, sagt er seinem Vater dann irgendwann, das bringt's überhaupt nicht. Ich mache das alles und sie nimmt es mir nicht mal mehr ab. Und außerdem glaube ich auch gar nicht, dass es überhaupt was bringt, weil ich liebe sie auch gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wofür ich das mache. Und nur weil du an Gott glaubst, Vater, heißt das nicht, dass ich das tue. Ich tue es nämlich nicht. So hat er das dann seinem Vater vor den Kopf geschmissen. Und er sagt, was sollen diese ganzen Bibeltexte, sie helfen doch überhaupt gar nicht. Und im Laufe dieses Prozesses begreift er irgendwann durch seinen Vater, durch diese Texte, was überhaupt Liebe ist. Dass Liebe eben nicht nur dadurch verstanden werden kann, wie er es immer verstanden hat, dass, wenn es nicht mehr läuft, ich mich trenne, sondern dass wir uns von unseren falschen Erwartungen trennen müssen. Dass manchmal unsere Erwartungen so falsch sind über Beziehungen, dass wir uns von denen trennen müssen und nicht vom Partner. Das war für ihn die komplette Veränderung. Er hatte einen guten Freund, mit dem er das alles die ganze Zeit geteilt hat, und dieses Erlebnis, dieser Aha-Effekt hat dafür gesorgt, dass plötzlich das, was er tat, auch das, wie er seiner Frau diente, wirklich auch mit echter Liebe gefüllt wurde. Und sie hat es ihm am Anfang auch nicht abgenommen. Und es ist auch kein Patentrezept dafür, dass alle Ehen ein glückliches Ende finden. Es finden nicht alle Ehen ein glückliches Ende. Aber dieser Film zeigt mir genauso wie die Geschichte von Jakob und Rahel, dass wir viel zu oft zu früh aufgeben. Dass wir viel zu oft zu früh nicht mehr an unserer Beziehung arbeiten. Dass wir viel zu oft zu früh den Glauben daran verlieren, dass es doch die oder der Richtige ist. Dass wir viel zu oft einfach denken, es läuft besser, wenn es ohne uns läuft. Jakob und Rahel, ich weiß nicht, wenn wir sie heute fragen könnten, wie kann eine Beziehung gelingen, ob sie einfach nur kurz antworten würden, durch Gemeinschaft, durch echte Gemeinschaft. Ich glaube, das würde niemand von uns befriedigen. Wir würden nachhaken und fragen wollen, was es damit auf sich hat, wie die aussieht. Und dann merken wir vielleicht, dass genau diese Geschichte dann kommt. Man geht zusammen einen Weg miteinander und fängt nicht nur an, sich zu lieben, weil das am Anfang automatisch kommt, das Verlieben zumindest, sondern man fängt an zu dienen. Einer ordnet sich dem anderen immer wieder unter. Einer dient dem anderen immer wieder neu und nicht, weil er es verdient hat, sondern einfach wegen dieser Person. Um seiner und ihrer selbst willen. Nicht, weil ich irgendetwas dafür bekomme, sondern wegen ihm oder ihr. Und das ist so der schwierigste Punkt. Ich glaube, jetzt hänge ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, für uns wäre es ziemlich hart, 14 Jahre zu warten. Ich will mal einen Jugendlichen und einen jungen Erwachsenen und einen mittleren Alters und einen Rentner sehen, der sagt, ich warte 14 Jahre auf dich und ich diene nur. Ich diene nur. Da läuft noch nichts mit Hochzeitsnacht. Ich glaube, dass das richtig hart und schwierig ist. Aber hier zeigt sich auch der Charakter bei Jakob, weshalb ich glaube, weshalb diese Geschichte in der Bibel steht. Dass Gott genau mit diesem Atem an uns interessiert ist. Genauso unnachgiebig an uns dran ist, wie Jakob an seiner Rahel. Dass er nicht locker lässt, nicht den Glauben daran verliert. Und als Nachfolger, als Gemeinde, als Christen, finde ich, müssen wir uns damit wirklich konfrontieren. Wir müssen uns ehrlich fragen dürfen und können, ob wir das hinkriegen. Ob wir das wollen. Ob wir diesen Schritt gehen. Und was zwischen heute und dem Sonnenuntergang noch zu klären ist. Aber Gott, und das ist keine Floskel, ist mit dabei. Das sollten wir nicht vergessen. Amen.